2. Mose 17, ab Vers 8. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Und Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer und ziehe aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf die Spitze des Hügels stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua machte es so, wie Mose ihm sagte, und er kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Aber die Hände Moses wurden schwer, darum nahmen sie einen Stein und legten ihn unter ihn. Und er setzte sich darauf, Aaron aber und Hur stützten seine Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Da sprach der Herr zu Mose: Schreibe das zum Gedenken in ein Buch und präge es den Ohren Josuas ein. Ich will das Andenken Amaleks ganz und gar austilgen unter dem Himmel. Und Mose baute ein Altar und nannte ihn: Der Herr ist mein Kriegsbanner. Und er sprach: Weil eine Hand zum Schwur erhoben ist auf dem Thron des Herrn, soll der Krieg des Herrn gegen Amalek währen von Geschlecht zu Geschlecht. Ja, wir haben, um mal kurz das zusammenzufassen, wir haben gesehen, Amalek wird immer wieder in der Bibel erwähnt. Saul sollte Amalek ausrotten, hat es dann auch nicht gemacht. Dann haben wir gesehen, dass Haman ein Nachkomme Agags war, des Königs von Amalek, und alle Juden umbringen wollte und es auch nicht alle Juden umbringen wollte. So, wir sehen, es ist eine gewisse Erfüllung in dem, was hier steht, dass der Krieg gegen Amalek nicht aufhören soll. Aber das Besondere ist, dass die Hand Gottes erhoben ist, also der Stab Gottes ist erhoben, dass der Sieg dem Herrn gehört und dass Amalek einst vollkommen ausgerottet werden wird. Wir haben dann das übertragen auf uns, dass eben dieses Bild des Krieges gegen Amalek in der Wüste ein sehr gutes Bild ist für das Fleisch des Menschen, natürlich auch gegen Satan und die Welt. Und ich glaube, oft vergessen wir, dass Welt, also wir haben oft gar nicht so ein negatives Bild von Welt und Weltlichkeit. Und wir sind ganz versöhnlich mit der Welt. Das hat aber etwas mit uns zu tun, mit unserer mangelnden Sichtweise der Feindschaft dieser Welt. Wir müssen einfach festhalten, immer wieder festhalten, die Welt kämpft in der Schlachtreihe Satans gegen den Herrn. Sie ist im Aufstand gegen den Herrn und seinen Gesalbten, sagt es im Psalm 2, es ist ein ewiger Krieg. Und das Besondere an diesem Krieg ist, dass es schon sicher ist, was am Ende sein wird. Der Tag kommt, wo Gott das Fleisch, wo das Fleisch überwunden ist, ein für alle Mal, wo diese Welt nur noch dem Lamm gehorcht, wo der Satan in den feurigen Pfuhl geworfen ist, wo Himmel und Erde versöhnt sind, wo Himmel und Erde versöhnt sind mit Gott selbst, weil er einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Und wir haben dann gesehen, den Kontext von dieser Schlacht, das Volk war sehr undankbar, unzufrieden, es murrte, und in dieser Zeit kam Amalek von hinten. Amalek, der Feind, ist immer hinterhältig, sucht immer die schwächsten Stellen heraus, um anzugreifen. Das kennen wir von unserem Fleisch, das kennen wir von Satan. Aber wir sehen, dass es auch in einer besonderen Situation sehr anfällig war, nämlich eine Zeit der Undankbarkeit, wo sie mit dem Schicksal haderten. Und wir haben gesehen, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist in der Bibel. Immer wieder wird er betont, dass Undankbarkeit eine der Grundhaltungen ist, die uns in viele Nöte, Versuchungen, Schwierigkeiten bringt. Es ist sozusagen eine Rebellion des menschlichen Herzens gegen Gott, gegen seine Führungen, gegen seinen Willen. 1. Korinther 10 sagt: Murrt nicht, wie etliche von ihnen murrten und vom Verderber umgebracht wurden. Also dieses Murren ist etwas sehr, ist eine Haltung, die Gottes Wege und Gottes Führungen nicht anerkennt. Und Psalm 131, das stolze Menschenherz, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Nun, aber wir haben dann auch gesehen, dass die Schlacht auf dem Berg entschieden wird. Der Kampf, den Josua ausführte, war absolut notwendig. Mose selbst schickt ihn dahin. Die ganzen Soldaten kämpfen mit aller Kraft. Aber die Entscheidung der Schlacht, die ist auf dem Berg. Dort wird entschieden, wo der Sieg ist. Und es heißt hier ganz einfach, solange Mose seine Hand erhob, siegte Israel. Wenn er seine Hände sinken ließ, dann siegte Amalek. Und genau darauf sollten wir noch einmal, oder dachte ich, das wäre noch ein Punkt, den wir jetzt noch einmal genauer anschauen sollten. Und zwar ist es hier 11 und 12 in besonderer Weise. Und es geschah, solange Mose seine Hand erhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Aber die Hände Moses wurden schwer, darum nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn und er setzte sich darauf. Aaron aber und Hur stützten seine Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Nun, natürlich, das, was erstmal auffällt, ist die Stütze von Aaron und Hur. Und ich denke, damit zeigt auch diese Geschichte, wie entscheidend diese Haltung Aaron und Hurs war in dieser herausfordernden Situation. Wie wichtig war es, dass sie da waren, erstens. Zweitens, wie wichtig war es, dass sie ihre Verantwortung sahen, die Hände Moses zu erheben, mitzuerheben. Sie sahen, wo die Entscheidung geschlagen wird. Also sie sahen, wo der Kampf entschieden wird. Und sie waren bereit, mitzuwirken, mitzukämpfen und die Hände Moses zu erheben. Und wie schön ist doch dieses Bild für die ganz einfache Aufforderung der Bibel, betet füreinander. Betet füreinander. Es fällt schon auf, wie oft Paulus die Gläubigen, er der reife Apostel, er der erfahrene Apostel, er der, ich sag mal so, der Vorkämpfer im Evangelium, wie oft er zeigt in seinen Briefen, wie abhängig er ist vom Gebet der Kinder Gottes, der Gemeinde. Und wie er sie auffordert, für ihn zu beten. Betet für mich, sagt er. Und er sagt sogar den Philippern, dass durch ihre Fürbitte sein Dienst zum Segen wird. Er sagt im Grunde genommen, es seid ihr, die ihr mitentscheidet, wie das Ende dieser Schlacht ist. Also er macht sie sozusagen zu Teilhabern dieses Krieges und damit auch des Sieges. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir auch hier unsere Verantwortung sehen, auch die Verantwortung füreinander zu sehen, um es mal ganz praktisch anzuwenden. Ich sehe, jemand kämpft mit seinem alten Adam, mit seinem Fleisch. Jemand kämpft mit Anfechtung, mit Undankbarkeit, mit Unglaube in der Situation, mit Herausforderungen. Wie entscheidend ist es, dass wir unsere Verantwortung sehen wie Aaron und Hur, statt dass wir sagen, na ja, guck mal, oder ein Stück weit den jemanden als ungeistlich abstufen oder in unserem Herzen ihn in eine Schublade stecken, zu erkennen, dass wenn Gott uns Schwierigkeiten seiner geliebten Kinder zeigt, dass wir irgendwie Teil mithören, ob sie es uns nun sagen oder ob wir es zufällig sehen, wir in erster Linie unsere Verantwortung darin sehen, hinzugehen und zu unterstützen. Nicht mit Worten in erster Linie, sondern im Beten, in der Fürbitte, in der beharrlichen Fürbitte füreinander. Und ich denke, wir sollten heute nur noch zwei Verse gerade zu diesem Punkt lesen und dann beim nächsten Mal nochmal diesen Kampf aufnehmen, weil ich glaube, es ist noch ein ganz wichtiger Aspekt, den ich jetzt hier nur anschneide, weil Aaron und Hur konnten nicht ihre Hände erheben. Sie konnten nicht sagen, okay, Mose, du hast jetzt deinen Teil getan, jetzt hebe ich meine Hände hoch und dann der nächste. Nein, sie mussten die Hände Moses stützen. Aber heute soll dieser Schwerpunkt darauf bleiben, dass wir füreinander beten sollen. Und ich möchte mit euch zwei Stellen lesen, einfach stellvertretend. Und zwar einmal in Epheser 6. Und der Kontext zeigt, wie wichtig diese Stelle ist, gerade in der Parallele zu dem Kampf mit Amalek. Denn er sagt, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch, also Vers 12, ne? Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Wir sehen oft zu sehr den Menschen im Vordergrund. Paulus sagt, nein, nein, es sind Herrschaften. Es sind Dynamis, also richtige Gewalten. Das Wort für Weltbeherrscher sind Cosmopolitan. Es sind die Kosmospolitiker, sagt er, der Finsternis dieser Weltzeit. Es sind geistliche Mächte der Bosheit. Und dann sagt er deshalb, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, aber er kommt dann am Ende, und zwar Vers 18, zu einem ganz wichtigen Teil dieses Kampfes, indem er sagt, indem ihr zu jeder Zeit betet. Also, die Hände dürfen nicht sinken. Das ist ganz einfach übertragen. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist, wir haben ja letztes Mal diese Stelle gehabt, und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Für alle Heiligen. Ich bin also verantwortlich, mit Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen zu beten. Und genau dann, Vers 19, das, was ich erst erwähnte, wie Paulus das für sich als notwendig sah, auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Evangelium, das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Er sagt, ich brauche euer Gebet. Der Einzelne braucht unser Gebet. Er hat ganz deutlich gesagt, für alle Heiligen. Wie soll ich beten für alle Heiligen? Zu jeder Zeit. Wir haben es letztes Mal gehabt, im Geist natürlich, aber mit Ausdauer, mit Fürbitte sollen wir beten. Und dann noch die zweite Stelle. In Jakobus 5. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Oh ja, danke. Also Jakobus 5, Vers 16. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und jetzt schaut den Zusatz. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wo wird die Schlacht geschlagen? Auf dem Berg. Im Gebet. In der Fürbitte. Glaubst du das? Glaubst du, dass du mehr Einfluss auf die ganze Politik dieser Welt hast als Putin? Als Biden? als irgendein Politiker? Ja, du hast Zugang zum König aller Könige, zum höchsten Gott des Himmels. Und er ruft dich auf, zu beten. Zu beten füreinander, aber vor allem einander zu stärken, im Gebet, in der Fürbitte. Denn das Bild, was er nachher benutzt, ist genau dieses Bild, das das bestärkt. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Was hat er gemacht? Ein ganzes Königreich beherrscht. Wodurch? Durch Gebet. Er verschloss den Himmel, er öffnete den Himmel, er ließ Feuer vom Himmel fallen, weil er betete. Also die entscheidende Stellung des Gebetes sehen wir hier, aber auch die Wichtigkeit, hier einander zu unterstützen im Gebet, weil es so entscheidend ist. Amen.